Also ältere Menschen werden ja sozusagen mit Zuschreibungen gleichgesetzt, nicht mehr flexibel, nicht ganz so teamfähig, haben irgendwie Probleme mit der technischen Welt und sind häufig krank. Das sind teilweise Stereotype, die sich nicht in der Evidenz wiederfinden, aber sehr verbreitet sind und teilweise eben auch dazu führen, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Chance am Arbeitsmarkt haben, dahingehend, wenn sie mal nicht mehr im Arbeitsmarkt sind, wenn sie sich bewerben.
OMHR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Guten Morgen, Caro.
Guten Morgen. Ich bin viel zu hyped heute. Wir müssen aufpassen.
Woran liegt's?
Hey, keine Ahnung, wir nehmen ja heute früh auf. Ich sitze auf gepackten Koffern. So ist 8.15 Uhr, die Sonne scheint. Ich bin schon bereit für den Tag. Ich habe Kaffee getrunken, Marvin. Mir geht's super.
Ja, voll. Also wir nehmen heute früh auf, weil nicht nur Caro auf gepackten Koffern sitzt. Wo geht's denn eigentlich hin?
3 Monate eine Entsendung von meiner Arbeit und ich gehe nach Amsterdam und werde aber in London, Paris, Southern Europe, also ist bei uns dann Spanien und Italien, also ich werde einen European Summer haben.
Das klingt an einem schillernden Leben.
Ja, ist auch anstrengend, aber ich freue mich total und so Abwechslung im Arbeitsalltag ist ja einfach immer, also
richtig
cool.
Schön.
Ich freue mich.
Ja, für mich geht's gleich nach Düsseldorf.
Auch schön.
Ja, ich war noch nie dort, bin neugierig.
Da bist du nah an mir dran.
Ich komme dir auf jeden Fall näher.
Ohne einander geht dann ja auch nicht.
Ja,
so. Aber ich bin hyped heute für das Thema, Marvin. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Stimmung so gut ist. Ich habe wirklich richtig Bock, über das Thema zu sprechen.
Das freut mich sehr. Ja, es ist auch ein schönes Thema. Auch wenn das natürlich wieder so ein paar Abgründe aufzeigt, ist es auf jeden Fall der Rede wert. Und deswegen machen wir das. Ich bin auch echt zufrieden mit vielen positiven Kommentaren auf die letzte Folge. Das möchte ich auch an dieser Stelle anmerken. Es hat uns sehr gefreut.
Darüber freuen wir uns ja immer über positive Rückmeldungen oder mal ein paar Sterne.
Genau, guter Hinweis, Caro. Sterne. Sterne sind die Währung. Also wenn ihr könnt, lasst welche da. Und vielleicht auch, weil ihr die heutige Folge mögt, denn wir reden über das Thema Altersdiskriminierung. Um genau zu sein, das schlechte Image des Alterns. Und das geht vor allem Ältere was an, auch wenn jüngere Menschen genauso Diskriminierung erfahren. Ich erinnere nur an das alte Rollenbild von Praktis oder Azubis, die dann gerne mal den Kaffee holen sollen. Aber das klammern wir heute zumindest aus. Wir wollen uns auf die ältere Generation konzentrieren, auch weil sie so stark vertreten ist in Deutschland. Stichwort demografischer Wandel. Und Claudia Mahler, die ihr eingangs gehört habt, hat die ganze Situation auf dem Arbeitsmarkt für uns eingeschätzt. Sie ist Juristin, UN-Menschenrechtsexpertin, also berät die Vereinten Nationen und ist gleichzeitig Teamleitung für die Rechte Älterer am Deutschen Institut für Menschenrechte.
Cooler Job.
Die Frau hat wahnsinnige Erfahrung und krasse Einblicke, schätze ich.
Beeindruckend, ja. Ich freue mich. Ich habe ja auch noch die ganzen Insights nicht gehört.
So, jetzt muss ich ganz kurz mal die Frage des Tages öffnen. Rebecca hat folgende Frage formuliert. Wie viel kostet der Renteneintritt einer Beschäftigten ein Unternehmen, wenn sie sein Fachwissen nicht systematisch erfassen?
Egal, was du sagst, das Höchste.
Ja. 1,3 Jahresgehälter, 2,5 Jahresgehälter oder bis zu 3,1 Jahresgehälter?
3,1.
Ich muss jetzt ganz kurz mal über die Frage nachdenken.
Es geht ja am Ende darum, wenn jemand in Rente geht, wie viel kostet es das Unternehmen, weil das Ganze, was sie an Herrschaftswissen ja gesammelt haben, erstmal verloren geht. Und wenn das nicht übergeben wird, dieses Wissen, dann ist es ja erstmal verloren und jemand anderes muss sich das neu beibringen. Das heißt, es ist eine Ineffizienz im Unternehmen ja in dem Moment, weil dann, keine Ahnung, du hast Payroll vorher gemacht und dann geht diejenige und du hast gar keine Ahnung, ey, wie geht das? Dann musst du da anrufen, das ist ja Ineffizienz und das kostet dem Unternehmen ja Geld.
Ja, einleuchtend.
So,
danke.
Würde ich die Frage jetzt nehmen.
Sehr gut. Jetzt habe ich es verstanden. Es hat vielleicht auch dem einen oder anderen geholfen, der das jetzt gehört hat. Ich würde mit der zweiten Antwortmöglichkeit gehen. 2,5 Jahresgehälter im Äquivalent. Wir lösen auf.
Okay.
Punkt für mich.
Nee. Also gut für Unternehmen, aber irgendwie, ich kann jetzt so von meiner Erfahrung so sprechen, ich habe immer das Gefühl, wenn so Erfahrung geht mit MitarbeiterInnen, dann entstehen immer wirklich Ineffizienzen, ja, wenn man da kein gutes Konzept zu Unternehmen hat.
Das ist ja auch so, aber ja, also 0,6, du hast jetzt nur 0,6 verschätzt, Caro, halb so wild.
Ich will auch einmal richtig liegen.
Wir müssen mal so ein Scoresheet aufmachen, ich weiß gar nicht, wie es da steht. Ist aber vielleicht mit Abschluss der Staffel.
Vielleicht kann Rebecca mal reinschauen. Fuffi gibt's dann später, damit ich gewinne.
Okay, da verhalte ich mich jetzt noch verhalten, weil ich weiß nicht, ob ich führe. Frage des Tages. Ganz kurz natürlich pro forma die Quelle. Das ist eine Schätzung des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft. 2,5 Jahre blecht ein Unternehmen danach quasi, wenn jemand in Rente geht und das Wissen ersetzt werden muss. Krass. Mal so aus der Hüfte geschossen, Caro. Auf welche Form von Altersdiskriminierung kommst du denn so ad hoc?
Ja, also für mich natürlich auch präsent einmal Altersdiskriminierung im Jungrahmen. Oh, du bist aber ganz schön jung, um die Rolle zu machen. Und Altersdiskriminierung im Sinne von, ja, zu alt, nee, geht eh bald in Rente oder ist ständig krank, stellen wir nicht mehr ein. So, das sind für mich so die Szenarien, die ich aufmachen würde, was man auch irgendwie hört oder wenn man sich in seinem Umfeld bespricht, was Themen sind, wo ja auch wirklich was aktiv angesprochen wird, ne? Und in Deutschland ja auch ein deutlicher Anteil, wenn man sich Statistiken anschaut, genau auch darüber spricht und sagt, dass das schon erlebt wurde. Ne?
Ja, das stimmt natürlich. Das ist findet sich aber noch in ganz vielen anderen Bereichen wieder. Natürlich jetzt, weil wir ja eh das Brenngras draufhalten auf den beruflichen Bereich. Aber wir werden das noch thematisieren, wo das alles stattfindet. Wie gewohnt möchte ich ganz kurz auch eine kleine Definition von der Antidiskriminierungsstelle des Deutschen Bundes einreichen. Die sagt, Altersdiskriminierung liegt vor, wenn Menschen aufgrund ihres Lebensalters schlechter behandelt werden, ohne dass dies sachlich gerechtfertigt ist. Fand ich auch spannend, dass das irgendwie auf eine Art und Weise sachlich gerechtfertigt sein könnte. Da musste ich irgendwie mal drüber nachdenken.
Aber eigentlich, ja, aber irgendwie finde ich eine gute, klare Definition. Das hat man ja nicht immer bei Sachen, aber doch für mich leuchtet es eigentlich ein.
Voll.
So.
Ja, aber wann ist es sachlich gerechtfertigt? Also aus dem Sachverhalt heraus?
Ja, wenn du vielleicht die Krankschreibung vorliegen hast, das wäre für mich ja sachlich gerechtfertigt und jemand bewirbt sich und legt mir irgendwie 15 Krankschreibungen von den letzten 5 Monaten vor, dann finde ich, habe ich einen sachlichen Beweis dafür, dass meine Theorie, dass jemand öfters krank sein wird, gerechtfertigt ist. Ansonsten gucke ich aufs Alter.
Das ist ein guter
und
Erklärungsansatz,
Caro. Krank.
Du bist wach.
Ich bin eine einfache Frau.
Start auch mal mit einem Fact rein. Ältere Menschen sind im Schnitt 108 Tage länger arbeitslos als Jüngere. Was aber auch beobachtet wird, das muss man dazu sagen, Beschäftigung Älterer steigt stärker als die Beschäftigung insgesamt. Das liegt natürlich auch daran, dass unsere deutsche Gesellschaft im Schnitt 45 Jahre alt ist. Trotzdem ist es so, dass Jüngere immer noch bevorzugt werden im Bewerbungsprozess. Du bist ja in einem Unternehmen, das vor allem von jungem Publikum lebt. Ja, woran liegt das, diese Statistik?
Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich bin ja nicht Erheber dieser Statistik, aber ich glaube, dass natürlich viele Vorurteile gegenüber älteren Mitarbeitenden oder dann BewerberInnen existieren. Und dass aber auch die Pflicht eines jeden Einzelnen daran liegt, sich selber auch zu korrigieren. Also ich kann ja nur von mir selber sprechen. Ich habe ja auch in früheren Jobs wirklich aktives Recruitment gemacht, dass man da ja auch selber für sich schon auch Mechanismen entwickeln kann, wenn man sich dem bewusst ist, dass sowas vielleicht auch einfach nicht mehr passiert. Ne? Also ich zum Beispiel, wenn ich Bewerbungen vorliegen habe oder einen Lebenslauf bekomme, ich rechne da nicht durch, so viele Jahre Berufserfahrung, dementsprechend müsste die Person so und so alt sein und so sieht die aus und ich google nochmal und schaue mir ein Bild an. Das mache ich gar nicht. Also ich bin auch nicht gut im Kopfrechnen, vielleicht kommt das da in dem Moment den Bewerberinnen und Bewerbern zugute, aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen. Für mich existiert das gar nicht. Und das ist ja auch was Kulturelles am Ende im Unternehmen, ne? Was man vielleicht auch so implementiert, dass man dann auch nicht fragt, wenn man sich nochmal nach dem Interview bespricht, ja wie alt war denn der? So, das hat gar keinen Platz. Und das ist ja was kulturell in Unternehmen auch auf jeden Fall gesteuert werden kann, aber auch in jedem Einzelnen.
Was natürlich ja Gegenargumente sind für das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, dass Klar, einerseits wirst du es optisch irgendwie einordnen können. Das machst du, das verrechnet dein Gehirn. Andererseits, das ist ja auch das Kardinalsargument von Unternehmen, die eher Jüngere bevorzugen, der Preis. Die Gehaltsforderungen sind natürlich von jemandem, der Erfahrung hat auf einem Gebiet, die man ja nun mal nur mit den Jahren gewinnen kann. Also sind die Vorstellungen viel höher. Dementsprechend, das ist ja das, warum Unternehmen sagen, ja, lieber nicht.
Ja gut, aber auch da, ne, ich meine, ich bin HR-Business-Partner, das ist meine Rolle. Dementsprechend beschäftige ich auch mich sehr viel mit der Unternehmenskomposition und wie viel Seniore, wie viel Juniore-Mitarbeiter brauchst du vielleicht im Unternehmen. Natürlich ist da auch immer, wenn ich da berate, ein Kostenaspekt mit dahinter, ganz klar. Nichtsdestotrotz würde ich immer in der Komposition von Teamzusammenstellung mit einfaktorieren am Ende, dass wir doch auch jemanden gerade für vielleicht auch, ne, wenn ich jetzt mal vielleicht Beispiele auch von extern nehme, wenn du, keine Ahnung, ein Vertriebsteam zusammenstellst, dann brauchst du vielleicht eine Person, die mehr Erfahrung hat, um das Team auch so ein bisschen anzuleiten, die Erfahrung zu teilen. Und du brauchst aber vielleicht auch juniorige MitarbeiterInnen, die aber dann in der Lage sind oder die Energie haben, vielleicht im Vertrieb dann auch rauszufahren und irgendwie das Kundenentertainment dann zu schmeißen. Und also ich glaube, das ist halt wichtig, dass man sich die Komposition des Teams anschaut. Und wenn du das mit einfaktorierst, dann sind meines Erachtens Kosten nicht in dem Moment eine Frage. Und du musst dir auch dein Unternehmen, wo stehe ich gerade, anschauen. Natürlich kannst du sagen, ich mache irgendwie Low-Budget-Politik und stelle nur Juniore-Leute ein. Dann ist aber Frage Nummer eins, sind sich vielleicht die juniorigeren Leute auch gar nicht im Wert bewusst und verkaufen sie sich unter Wert? Ist ja auch ein systematisches Problem. Und Nummer zwei, wie viel verliere ich aber auch, wenn ich mir nicht dieses in Anführungsstrichen Herrschaftswissen von älteren Mitarbeitenden reinhole, weil die ja, wie du auch schon gesagt hast, Marvin, eine Erfahrung haben, die manchmal gar nicht in dem Sinne bezahlbar ist. So, ich weiß nicht, wie du es siehst oder wie es auch bei euch ist. Ihr seid ja auch von der OMR eigentlich ein Unternehmen, was,
ja,
wo ich sagen würde,
mein
relativ
Alterstand
jung
ist. Ne? Dass wir im Schnitt 29 Jahre alt sind. Also wir müssen uns mit diesem Thema noch nicht so aktiv auseinandersetzen. Aber die Mischung macht's. Also ja, das finde ich eigentlich auch den Tenor, den Unternehmen dann anschlagen müssten. Aber man muss ja auch sich entsprechend anpassen an ältere Beschäftigte. Was sind da so Maßnahmen, die dir in den Sinn kommen?
Naja, so taktische Themen wie höhenverstellbare Tische, also das, da muss ich mit dazu sagen, dass das nicht nur was, also ne, das ist nicht nur für ältere Menschen. Ich stehe auch manchmal ganz gerne.
Ja,
so
lass uns das mal als gesundes Arbeiten branden.
Ja, so gesundes Arbeiten. Ne? Ja, natürlich da auch, und da hatte ich tatsächlich auch mit meiner Mutter zum Beispiel drüber gesprochen, wenn du im Unternehmen bist, wo zum Beispiel oft die Software, ne, wechselt. Wir als Digital Natives, wir müssen uns gar keine Gebrauchsanleitung anschauen und wir klicken da ein bisschen rum und dann verstehen wir die Software schon irgendwie. Wenn du älter bist, brauchst du vielleicht jemanden, der sich dann nochmal neben dich setzt und dir gewisse Dinge erklärt oder irgendwie eine Gebrauchsanweisung für diese Software. Du hast ja einfach anders gelernt, mit technischen Produkten umzugehen. Nichtsdestotrotz, auch da wieder, das war in ihrem Unternehmen halt immer so, dass die ständig eine neue Software eingeführt haben. Sie hat mir immer sehr viel auch davon erzählt, dass sie meint, das ist so viel und immer so viel Neues. Sobald sie aber damit der Software klarkam, war sie eine der produktivsten Mitarbeiterinnen, weil sie einfach so viel Erfahrung hatte, dass sie, sobald sie wusste, wie es funktioniert, die Sachen einfach abgearbeitet hat. Und da haben wir natürlich mal viel drüber gesprochen, auch das war bei mir mal sehr präsent, deswegen habe ich auch eine sehr klare Meinung zu diesem Thema Alter, dass du dich natürlich darauf einstellen musst und dass der Graph einfach von Produktivität da vielleicht ein bisschen anders aussieht. Am Ende du aber dann auch den Graphen, der in dem Fall bei der Softwareeinführung Jüngeren mit vielleicht älteren Mitarbeitern auch überschießt und praktisch der viel höher ausstiegt und eine höhere Produktivität hat, weil einfach die Erfahrung und die Routine vielleicht auch mit drin ist.
Naja, ganz klar, aber also es hält sich ja auch irgendwie die Balance, zumindest ist das ja der Plan, eben mit den Fähigkeiten, die die älteren Beschäftigten, Erfahrenen mitbringen. Da sind wir wieder bei dem gemischten Doppel, dass die das, was sie da technisch vielleicht nicht oder nicht ad hoc leisten können, das heißt ja nicht, dass sie sich dem verwehren, was ja auch ein Stereotyp ist, der irgendwie nicht bedient wird. Aber ja, dass das Unternehmen halt vielleicht hier und da mehr helfen müssen, da auch flexibler darauf reagieren müssen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Das dürfte auch klar sein. Aber die Zahlen zeigen halt auch, dass Unternehmen da eher träge sind. Ich habe mir einen Bericht angeguckt von dem Deutschen Gewerkschaftsbund, in dem es heißt, dass nur 60% spezielle Maßnahmen ergreifen, um eben ältere Beschäftigte unter die Arme zu greifen.
Ja, und dann aber lieber riskieren, dass ich Mitarbeitermangel habe und meine jüngeren Leute zu hoch auslasse. Also ich denke immer so, ja, es gibt natürlich Probleme, aber wenn Unternehmen immer nur in Problemen denken und nicht in Antworten, natürlich geht's nicht weiter. Und du kannst ja keine Realität verändern. Realität ist nun mal, dass der überwiegende Teil der aktuell auch Beschäftigten und die noch arbeitsfähig sind, dann nun mal älter sind. Dann kannst du nicht sagen, ja, aber ich will nur Jüngere. Ja, gibt's halt nicht oder die erfüllen das vielleicht nicht, was ich brauche. Ja, dann musst du dich halt anpassen. Also,
ja, ja, total. Und nochmal zum Punkt Gesundheit. Nur 41% dieser Unternehmen ergreifen auch Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Ja? Und Thema Weiterbildung, was ja auch so, das ist ein großes Steckenpferd, das hatte ich mit Claudia Mahler dann auch aufgegriffen. Da fühlt man sich ja als Mitarbeiter gesehen und man will, und das Unternehmen zeigt Bereitschaft, jemanden zu fördern. Das machen nur 14% der Unternehmen bei älteren Beschäftigten. Also das zeigt ja ganz klar, okay, wohin gehen die Ressourcen? Wer soll hier tatsächlich vorangebracht werden, ja, und zwar diejenigen, die noch viele Jahre vor sich haben, aber wer sagt denn, dass sie das überhaupt in deinem eigenen Unternehmen auch vorhaben, ne? Also auch nächster Punkt, so Halbwertszeit, da sind ältere Beschäftigte ja auch mega treu, aufgrund halt dieser alten konservativen Narrative, wenn ich jetzt den Job wechsle, finde ich eh nichts mehr. Also irgendwie paradox.
Ja, naja, und ich... ist ja auch eine andere Einstellung, ne? Also meine Mama, da wird mir schlecht, wenn ich höre, ich glaube, sie war 40 Jahre lang im selben Unternehmen. Da kriege ich total Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, dass du aber dein ganzes Leben lang in demselben Unternehmen zum Beispiel bleibst, ne? Und das war aber ja eine ganz andere Kultur, weil die waren immer gut, die haben was für meine Altersvorsorge getan, etc. Das heißt, überleg mal, was du in überhaupt 10 Jahren im Unternehmen schon für ein Wissen aufbaust. Also auch da, diese Loyalität, die du ansprichst zu Unternehmen, das ist ja auch irgendwie trotzdem auch wichtig für Unternehmen. Und da kann man sich ja auch einen Vorteil vielleicht auch draus verschaffen, dass man weiß, man hat auch immer eine Konstante vielleicht im Team, was ja auch total wichtig ist.
Das denke ich auch. Eine Umfrage zu der Frage, wo wird Altersdiskriminierung erlebt, hat halt auch ergeben, dass der Arbeitsplatz da den größten Part einnimmt, dass über 45-Jährige in 39% der Fällen sagen, okay, im Arbeitsleben habe ich schon mal Altersdiskriminierung erfahren. Und dazu möchten wir mal ganz kurz die Stimme von Claudia Mahler hören.
Man kann es sozusagen nochmal anders sagen. Die Ungleichheit verstärkt sich häufig im höheren Alter nochmal, weil ich eben durch den Gesamtlebenslauf schlechtere Karten kriege. Alles, was mir während sozusagen in diesem Bildungsstadium passiert oder dann eben durch die nächsten Situationen in der Arbeitswelt entgegenschwebt, kann ich im höheren Alter nicht mehr auffangen. Sie werden kaum jemanden sehen, dem es in jungen Jahren nicht sonderlich gut ergangen ist. Also nicht vor 30, ich glaube 30 oder 35, sagt man, ist der Sprung. Wer es bis dahin sozusagen nicht in die höheren Etagen, speziell als Frau, geschafft hat, hat dann kaum mehr Chancen, weiter aufzusteigen. Es gibt da schon gewisse Problemlagen, dass man eben nach 45 wird man es auf keinen Fall mehr schaffen, sozusagen dann weiter aufzusteigen. Auch das ist etwas, was deutlich, glaube ich, schwer wiegt, dass es älteren Frauen noch mal schwieriger gemacht wird, aufzusteigen.
Dann bist du ja an der Zeit, Caro.
Boah. Ja, aber witzig, mir fällt da sofort ein Zitat an, was ich mal von einer erfahreneren Führungskraft gehört habe, also auch Ü50, und die meinte zu mir mal, Caro, ich sag dir eine Sache, du musst, bevor du Kinder bekommst, so viel Karriere machen wie möglich. Danach ist erstmal schwer. Und das ist eine Frau, zu der ich erstens mega aufschaue, ne, die irgendwie auch alleinerziehend war, wo ne, dann natürlich die Themen auch noch als Frau, gerade wenn du älter wirst, ja mit reinkommen, wo du dann wahrscheinlich auch deine Karriere erstmal hinten anstellst. Und das weiß ich auch noch, damals ich mal in einem Praktikum war, war auch eine Mitarbeiterin dort, die war über 30 und hatte einen mega guten Lebenslauf. Und dann haben wir so gesprochen, ja, wie ist sie da hingekommen? Und dann sagt sie zu mir, ja, ganz ehrlich, ich bin mit meinem Mann nach Hamburg gezogen, wegen seinem Job. Und ich habe so lange nach einem Job gesucht, weil die haben gesehen, ich hatte einen Ring am Finger, habe frisch geheiratet. Man erzählt die Fragen dann ja vielleicht, aber man erzählt so ein bisschen. Ich habe keinen Job gefunden. Und ich glaube, das lag ganz stark daran, dass sie denken, ich bin ja eh bald raus und kriege Kinder.
Ja.
Furchtbar, ja. Habe ich auch, also habe ich ehrlich Angst vor, ne? Ich denke mir auch so, ich bin ja jetzt 30, ich sage schon zum zweiten Mal in diesem Podcast. Und denke mir aber auch so, alleine, ne, das Energielevel, was ich für meinen Job auch gerne haben möchte, wenn ich spreche mit Freundinnen, die auch Kinder haben, denke ich mir so, ich glaube, ich könnte das gar nicht leisten. Das heißt, ja, ich denke mir jetzt genauso, ich muss ja jetzt lospowern, Karriere machen, weil mir danach vielleicht auch mein Energielevel fehlt. Oder wenn ich meinen Job wechsle, dann ist man ja auch erstmal in der Verurteilungszone, wenn man sagt, man hat irgendwie ein Kind. Ist ja leider die Realität.
Das haben wir ja schon in dieser Folge, wo wir über den Lebenszyklus der Frau gesprochen haben, thematisiert. Aber heute merken wir auf jeden Fall nochmal, wie krass auch Vorurteile dann halt an eine Zahl gekoppelt werden, ne? Und um Karriere zu machen, braucht es einige Zeit. Das bedeutet also, dass das Kinderkriegen, solche Ideen schiebt man dann halt zwangsweise auf, um sich existenziell halt abzusichern oder um sich beruflich zu verwirklichen oder so. Das hat dir wer gesagt. Das ist aber wahrscheinlich auch sowieso etwas, das du schon in dir drin hast irgendwie aufgrund halt gesellschaftlichen Konventionen. Und das ist halt natürlich auch ein großes Thema hinsichtlich Altersdiskriminierung. Das wird uns ja irgendwie auch schon mit der Muttermilch gegeben. Bloß nicht altern, ne?
Ja, aber man ist ja auch gefühlt nie alt genug. So, dein Alter ist ja nie okay. Entweder du bist in der Arbeitswelt zu jung und kriegst deswegen Job nicht, weil dir die Erfahrung fehlt. Oder du bist zu alt, weil du zu alt bist und weil du irgendwie krank sein könntest. Also das sind ja so diese Vorurteile, womit man die ganze Zeit immer, was immer umher schwebt. Und ich kann dir auch sagen, ich kriege natürlich auch beide Seiten mit, in dem Fall vielleicht was Vor- und Nachteile sind, ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu haben. Aber gleichfalls, ich bin ja auch relativ jung in eine Führungsposition gekommen. Und ich wurde auch angeguckt. Ich habe dann jemanden das erste Mal persönlich gesehen und dann guckt er mich an und sagt, oh, du siehst aber sehr jung aus. Ja. Und ich mir so dachte, ist das dein... Und wir haben auch schon zusammengearbeitet. Ne? Also wir haben uns nur digital gesehen und das war natürlich dann auch in Zeiten von Corona. Ich dachte mir so, okay, und das ist jetzt dein erster Kommentar über meine Qualifikation in Anführungsstrichen. So, was für eine dumme Aussage. Und da sage ich dir auch ehrlich mal, damit kämpfe ich auch manchmal, dass Leute denken, oh, die ist aber zu jung für die Rolle. Mit so seniorigen Leuten an einem Tisch, ob die da was kann. Das ist halt einfach, es geht in beide Richtungen. Es nervt mich einfach. Also,
ich sag mal, das ist auch wieder Fluch und Segen, weil man merkt natürlich, was möglich ist mit einer Kompetenz, mit Fleiß, mit Talent, dass man in jungen Jahren jetzt schon Karriere machen kann. Ich glaube, das hat sich ein bisschen potenziert. So, weil schon die Boomer-Generation, jetzt sage ich mal das Wort und wir werden gleich klären, warum das nicht okay ist, weil die in ihrem Denken beigebracht bekommen haben, okay, Karriere, also es wird sich schon irgendwann auszahlen, aber vor allem die seniorigen Leute sitzen halt in der Führungsetage und das ist ja auch so. Deswegen begegnen sie denn jungen Leuten, die halt früh schon so eine Position bekleidet, natürlich ein bisschen irgendwie feindselig, aber ich glaube, es liegt auch vor allem daran, dass, also Neid kommt ja immer auf, wer wäre nicht gerne so früh schon so erfolgreich?
Ja, aber auch da muss ich dann unsere Boomer in Schutz nehmen, weil tatsächlich in meiner Karriere ist es so gewesen und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich vor allem jüngeren Mitarbeitenden an die Hand geben möchte. Mein Mentor, der deutlich älter ist als ich und der in die Generation Boomer reinfällt, hat zu mir immer gesagt, wenn ich diese Themen hatte und diese Anxiety darüber, dass ich zu jung sein könnte, weil es mir immer gesagt wurde. Also wenn ich im Taxi beim Taxifahrer sitze und der fragt, wie alt ich bin und ich sage 30, dann sagt er, ich dachte, du bist nicht mal volljährig. Nehme ich jetzt als Kompliment? Ja. Ich muss beim Sekt kaufen manchmal noch meinen Ausweis zeigen. Also so, ich nehme es als Kompliment. Aber zum Beispiel auch da, um wieder zu dem Punkt zurückzukommen, was mein Mentor zu mir gesagt hat, er meinte zu mir, Caro, diese Sache, ja, ich bin ja auch noch jung oder ich bin ja auch noch Junioriger, das kannst du aus deinem Wortschatz rausstreichen. Wenn du das sagst, dann verknüpft das dein Gehirn auch damit und damit ist dein Auftreten auch ein anderes. Und glaub mal, Marvin, ich werde einen Teufel tun, zu sagen, ja, aber ich bin ja auch noch jünger oder ne, das als Argumentation zu nehmen. Und ich habe zum Beispiel selber auch eine juniorigere Mitarbeiterin und sobald sie damit anfängt und zu mir sagt, ja, I know I'm more junior, sage ich, diesen Satz kannst du komplett aus deinem Wortschatz rausstreichen. Ich möchte das einfach gar nicht mehr hören. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ich will gar nicht, dass das überhaupt in deinem Relevance Set so für dich da ist, dass es an deiner Seniorität oder Juniorität liegt. Und ich finde, das ist auch wichtig. Und das habe ich von einem Boomer zum Beispiel mitbekommen, um da mal für diese Generation und das Mentorship von dem, was man bekommt, auch in die Presche zu springen.
Das Thema, wie wir darüber sprechen, ist echt enorm wichtig, wirft halt so viel ab. Und deswegen auch gerade die Formulierung des alten weisen Mannes. Ich möchte diese Gruppe Menschen jetzt nicht in Schutz nehmen und mich davor sie werfen, aber ja, es ist nun mal so, sagen wir auch gerne, dafür müssen wir uns auch ins Gebet nehmen, ne? Also auch kritisch hinterfragen, weil ist sie natürlich so ein bisschen, also in gewisser Weise auch diskriminiert, aber sie werden natürlich irgendwie so genannt, weil sie ja nur diese patriarchalen Strukturen hergestellt haben, so, sind unter sich, teilen den Erfolg untereinander auf. Aber ja, da merkt man natürlich auch, gerade unsere Generation hat da sofort ein Bild im Kopf, ne?
Ja gut, aber ich meine, man muss ja auch sagen, also so wie es ja bei verschiedensten Dingen, Frauenrecht etc., es bedarf ja immer Leute, die die Dinge anders machen, um gewisse Dinge zu revolutionieren. Und in dem Fall ist es natürlich so, bei den sogenannten alten weißen Männern sind die ja in einem sehr privilegierten Wettbewerbsvorteil aktuell. So, weil, ne, das ist ja nicht wie, dass Frauen um Frauenrechte kämpfen und Sachen haben wollen oder Rechte haben wollen, sondern da ist es ja andersrum. Die alten weißen Männer haben ja eigentlich schon alles, was vielleicht andere haben wollen. Und ich finde, da geht es dann eher damit, wenn es dich nervt, dass du auch alter weißer Mann genannt wirst, dann bist du aber vielleicht auch in der Lage, mit diesem Vorurteil auch aufzuräumen und Dinge vielleicht auch anders zu denken und zu zeigen, das ist nicht so. Und das passiert ja aber teilweise nicht. Und deswegen ist es für mich so negativ konnotiert, dass dann da halt alte weiße Männer an einem großen runden Tisch sitzen und die Entscheidung treffen. Und das ist, finde ich, eher das Thema. Ne? Das ist auch immer da dann wieder rum mutigen Vorreitern bedarf, die dann mit dem Klischee auch aufräumen und eine tolle Mentorship-Rolle einnehmen und vielleicht dann auch eine Frau nochmal oder zwei, drei Frauen mit an den Führungstisch zerren.
Das wäre so cool. Und längst überfällig. Wir sehen es in der Politik. Aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, sondern mit dem nächsten Zitat von Claudia Mahler gehen.
Also Sprache ist ja immer sehr entlarvend, wie Sie richtig sagen. Allerdings wachsen wir schon mit unserem Märchen damit auf. Die alte Hexe ist immer die alte Hexe und nie die junge, schöne Hexe, zumindest in unserem Märchen. Damit fängt es immer meistens an. Und es geht eben auch weiter, was man so im normalen Sprachgebrauch macht. Wenn mir jemand zum Beispiel früher ein Kompliment gemacht hat, so nach der Mutte, ich sehe gut aus für mein Alter, habe ich das nicht so hinterfragt. Mittlerweile denke ich mir, was will er mir damit sagen? Sehe ich jetzt gut aus oder sehe ich nicht gut aus? Alter relativiert es dann wieder.
Ja, jetzt weiß ich, warum du mir vorhin die Augencreme empfohlen hast.
Ja gut, das Vorgespräch haben natürlich einige nicht mitbekommen. Aber meinte, ich sehe frisch aus. Und dann hatte ich dir darauf hingewiesen, dass ja Augencremes, finde ich, war manchmal auch einfach wunderbar.
Ich verstehe das gar nicht als Zeichen. Du hast mich ja gesehen. Es musste ja irgendwie eingefallen sein. Ja, gesundes Altern. Also Sprache hatten wir jetzt. Natürlich gerade dann, das, was Frauen da widerfährt, das hast du schon auch erlebt und thematisiert. Das ist gar nicht okay. Nur, um jetzt auch einen Schritt weiter zu gehen, Anti-Aging-Produkte sind jetzt auch seit geraumer Zeit in unserer Gesellschaft angekommen. Und ja, das unterstellt Altern ja passiv auch was Schlechtes.
Ja, wobei natürlich auch klar medial ein gewisses Schönheitsbild vielleicht auch geprägt wird und man dann einfach danach strebt, so auszusehen. Ich finde dieses ganze Thema oder meine Position so zu Anti-Aging etc. ist immer noch ein bisschen was anderes, weil ich denke, so am Ende geht es ja darum, mich gut und mich schön zu fühlen. Und wenn ich irgendwie weiß, dass ich mich in meiner Jugend besser gefühlt habe, weil mich die oder die Falten irgendwie stören, ja, mein Gott, so mach, was du machen musst, damit du dich gut fühlst. Das ist so meine Position. Aber ja, klar, das unterliegende Problem dahinter ist ja eigentlich, dass permanent gepredigt wird, man muss jung sein, weil dann ist man begehrenswert und dann wird was aus dir und dann kriegst du so Komplimente wie also für dein Alter. Eben. Oh ja, du siehst ja noch gut
also
aus.
Man kann ja durchaus intrinsisch motiviert sein, eben zu solchen Produkten zu greifen. So, das verurteile ich auch in keinster Weise. Aber vieles gebärt ja auch aus einem externen Druck und dass wir eben durch diese Sprüche, dass wir die auch vermeiden wollen, dann ab einem gewissen Alter, weil man dann halt vorm Spiegel steht und schon sieht, einige Jahre sind schon um.
Aber das ja auch genauso, ne, wenn es darum geht, okay, was hat man für direkt praxisnahe Tipps oder Dinge, die man sofort umsetzen kann? Selber seine Gedanken zu kontrollieren und seine Sprache zu kontrollieren, auch in einem Unternehmenskontext, das kann ja jeder sofort starten und hinterfragen, ist es in Ordnung, auch jeden zu fragen, ja, wo kommst du denn eigentlich her? Ist das relevant in meinem Unternehmenskontext? Wie alt bist du denn eigentlich? Oder du siehst aber noch gut aus für dein Alter. Ich wusste gar nicht, dass du 50 bist. Das kann man ja sofort ändern, sofort kontrollieren und es wird sehr viel machen. So Komplimente kann man ja auch durchaus machen, ohne dabei das Alter anzusprechen. Da gibt es ja auch andere Wege, so jemandem zu sagen, dass er heute irgendwie ein tolles, so toll strahlt. So, wenn du meinst, du musst ein Kompliment machen, mach doch lieber
ja,
das, um zu sagen.
Auf keinen Fall Alter kategorisieren und verknüpfen, sondern ja, eben.
Ja.
Das ist der Punkt. Und gehen wir mal ein Thema weiter, und zwar zum Bewerbungsprozess. 2010 hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden, dass Stellenanzeigen nicht mehr explizit nach jungen Mitarbeitenden suchen dürfen. Wird das eingehalten? Wie ist da dein Eindruck?
Also ich muss natürlich wieder in meiner Bubble sprechen. Es gibt natürlich gewisse Bereiche von Unternehmen, ganze schnelllebigen, jungen Tech-Branchen. Da ist das ja schon, was ich so aufnehme und aufschnappe, sehr streng auch, dass man auch intern da eine gewisse Regelung hat, Antidiskriminierung etc. und auch gewisse Wörter gar nicht benutzen darf. Deswegen für mich, ja, vielleicht nach extern, aber die Frage ist natürlich dann auch, wie wird es am Ende intern gelebt? Und ich finde, das ist ja immer dann die viel größere Frage, wenn dann die Personalentscheider die Lebensläufe vor sich haben, was wird denn dann da rausgefiltert?
Wie das Claudia Mahler einschätzt, hören wir jetzt.
Ich beobachte eine Veränderung in den Ausschreibungen, aber ich beobachte noch keine große Veränderung in der Durchlässigkeit der Bewerbungsverfahren. Ein paar Bewerbungsverfahren werden ja anonym und ohne Alter gemacht. Die scheinen ein paar Vorteile zu haben, aber ich habe es noch nicht wirklich auf Alter ausgewertet gesehen. Es war mehr mit rassistischer Diskriminierung in Verbindung gebracht. Wo ich mir wirklich auch Gedanken mache, sind diese KI-Ausschreibungen, beziehungsweise, also wo ich halt das einfüllen muss in dieses 0815-Formular, wo man, glaube ich, immer schon rausfällt, wenn man irgendwie einen anderen Lebenslauf hat. Das ist ganz schwierig auch für Leute, die unterschiedliche Dinge gemacht haben und schon weiter in ihrem Werdegang sind. Da passt man eigentlich nie ins Schema F und aus meiner Sicht wird man dann sofort aussortiert.
Ganz ehrlich, ich finde KIs super. Also ich finde auch, wenn es darum geht, Texte zu verfassen oder Sachen zu kürzen und dir zusammenfassen zu lassen, mega an KI. Aber KI im Recruitment ist für mich eine Sache, die eigentlich, also es geht doch im Recruitment darum, Menschen herauszufiltern und die einzustellen. Und das kann für mich keine Maschine machen. Und ich finde, das ist eine riesige Gefahr. Es kann natürlich vielleicht im Volumen helfen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest irgendwie nach Standort filtern, ne? Oder da, wenn das jemand angegeben hat oder nach, ob man ein Visum braucht zum Arbeiten, wenn man das vielleicht als Arbeitgeber dann nicht sponsoren kann. Okay. Aber wenn es darum geht, nach Erfahrung zu filtern oder Alter, das finde ich so gefährlich und ich glaube, dass das auch nicht immer unbedingt Unternehmen hilft. Im Gegenteil, die werden wahrscheinlich viele Talente direkt rausgefiltert bekommen, die eigentlich perfekt auf die Rolle passen würden.
Es ist ja auch so, dass, ich sag mal, die KI muss ja gar nicht von uns so gepromptet werden, sondern sie ist ja schon in ihren Algorithmen diskriminierend, dadurch, dass ja nun mal die Daten, die in ihr eingespeist wurden, nun mal auch aus Menschenhand sind. Dementsprechend haben wir da auf jeden Fall ein großes Risiko, dass in diesem Prozess Menschen diskriminiert werden aufgrund von Herkunft, Alter, Hautfarbe, Geschlecht. Das ist Fakt. Das gilt es gerade natürlich auch zu klären. Und es gibt da auch einige Vorschläge, dass KIs sich natürlich erstmal gegenseitig challengen sollten, dass es da auch Automatismen gibt, aber auch, wie du schon sagst, am Ende liegt es eigentlich wieder in unseren Händen, dem zuvorzukommen und zu sagen, okay, wir müssen unsere Stereotype ablegen. Wir greifen da natürlich ein. Wir wollen ja auch wissen, mit wem wir arbeiten. Und wir wollen auch völlig frei sein, wenn wir darauf schauen und möglichst ja ohne Vorurteile da agieren. Also das machen natürlich, also für Großkonzerne kommt das in Frage, ne? Mit der KI das Angebot zu filtern, vorher zu selektieren. Ich glaube, Mittelständische brauchen darauf nicht zurückgreifen. Da sind ist die Anzahl ja eh nur ein, zwei Hände voll. Dementsprechend sollte das die Personalabteilung ohnehin selber sichten. Der Rest wäre Geldverschwendung. Aber ja, ist ein großer Punkt. Und Claudia hat übrigens auch selbst gesagt, sie hat das mal spaßeshalber ausprobiert, ne? Sich beworben. Und wir haben ja eingangs gehört, was diese Frau schon in ihrem Leben gemacht hat und macht. Ne? Also ich meine, gelernte Juristin berät die Vereinten Nationen. Die hat keinen Job gekriegt. Also die hat da keine Antworten erhalten.
Ja, aber das ist doch schlimm. Und auch da nochmal zu deinem Punkt zu Großkonzernen. Also ja, ich verstehe natürlich auch, wenn du wirklich dieses hochvolumige Recruitment hast, wo du einfach unglaublich viele Bewerbungen bekommst. Was ist besser? So Augen zu, mit dem Finger einmal rüber und dann gucke ich mir ein paar an und filter sie raus, oder habe ich eine KI, die schon mal vorfiltert? Ja, das verstehe ich natürlich auch. Auf der anderen Seite auch da, und wir hatten ja auch Anfang schon darüber gesprochen und auch, ne, jetzt im Kontext zu Claudia, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man in Unternehmen einfach seniorige Mitarbeiter hat, die diese Kultur mittragen, die ihre Erfahrung reinbringen und die vor allem jüngere Menschen an die Hand nehmen. Und das ist, finde ich, eine Qualifikation, die muss gesehen werden von Unternehmen, wie viel das macht mit jüngeren Menschen, wenn sie einen Mentor haben oder wenn sie jemanden haben, der ihnen sagen kann, wie geht's weiter. Und damit verdoppelst du ja eigentlich die Kraft. Du hast einen jüngeren Menschen, den du aufbauen möchtest, was wir auch anfangs diskutiert haben und gesagt haben, es wird viel in junge Menschen investiert. Die beste Investition, die du ja in einen jungen Menschen im Unternehmen machen kannst, ist, diesem Menschen einen Mentor zu geben und jemanden an die Hand zu geben, der dich vielleicht korrigiert. Und damit hast du ja auch so ein bisschen ein Sparring, ne? Also in die eine Seite für die ältere Generation hast du in dem Fall die jüngere Person, die vielleicht gewisse alte, auch typische Boomer-Regelung so ein bisschen aufräumt und sagt, ja, nur weil du irgendwie der Erste bist, der kommt oder der Letzte, der geht, bist du nicht der high-performance Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite aber für die jüngere Person ein unglaubliches Korrektiv, aber auch so ein Karriereambassador sein kannst. Und ich glaube, das ist eine Dynamik, die man als Unternehmen nicht unterschätzen darf und wo man was rausziehen sollte und damit ja auch automatisch sich jemanden reinholt, der diese jüngeren Mitarbeiter mit großzieht, größer macht und auch sein Fachwissen weitergibt. Und das ist ja für mich der Ansatz, den, wie gesagt, ich selber kenne, selber gelebt habe und heute noch der festen Überzeugung bin, ich wäre nicht in meiner Position. Ich hätte auch viele Dinge anders oder schlechter gemeistert, wenn ich keinen Mentor gehabt hätte, der mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt und der mich an die Hand nimmt und mir einfach gewisse Dinge auch zeigt oder mich auch manchmal emotional wieder aufbaut.
Ja,
so.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Es ist wirklich so, am Ende kommt es darauf an, dass sich die Leute gesehen fühlen, dass sie miteinander funktionieren. Die Deutsche Bahn war jetzt ja kürzlich mit nicht so schönen Schlagzeilen in der Presse. Da ging es um die Familienreservierung. Aber sie schafft es auf ihrer Seite, das Alter zur Superpower zu erklären. Ne? Also sagt selber, ja, unsere Belegschaft ist zum Großteil Ü40, Ü50. Und ich hatte auch mit Kerstin Wagner, der Personalchefin, gesprochen, die auch meint, spricht niemand drüber, dass da ein riesiges Potenzial liegt. Ich erinnere nochmal daran, unsere Gesellschaft in Deutschland ist im Schnitt 45 Jahre alt. Und das ist ja eben diese Rechnung, die viele Unternehmen nicht machen. Du hast, wenn du wen einstellst mit 40, ja immer noch 27 Jahre auf dem Papier. Mit 50 sind es 17. Da erinnert auch Claudia Mahler dran übrigens. Und ich kann mir vorstellen, dass die unheimlich dankbar sind, wenn sie ihren Job wechseln wollen. Ne? Wenn sie auch das Gefühl kriegen, denn auf einem Arbeitsmarkt nochmal im späteren Leben eine Chance zu bekommen. Denn das ist ja gerade das Narrativ, was sich so hartnäckig hält. Ne? Also auch letztens mit dem Vater meiner Freundin gesprochen. Der sagt dann halt auch, ja, ich bin jetzt in einem Alter, wenn es jetzt hier nicht läuft, was soll ich denn machen, wo soll ich denn hin? Ne? Und wahnsinnig qualifizierter, kompetenter Typ. Und dann, ja, weiße Fahne, bevor man das mal ausprobiert hat, aber natürlich aus der Erfahrung heraus.
Ja, aber ja, auch eigentlich traurig, weil an sich müssten Unternehmen das ja auch einfach mal rückwärts denken. Vielleicht auch nicht unbedingt nur, wie viele Jahre bleiben noch, sondern wie viele Jahre hole ich mir eigentlich an ja schon Erfahrung auch ins Unternehmen rein. Und ich finde, da muss man natürlich auch vielleicht so ein bisschen weiterdenken, weil man sagt ja auch immer, ja, die Gen Z hat keinen Bock zu arbeiten und die Älteren werden irgendwie ständig krank. Also irgendwo muss ich das ja auch alles ein bisschen vielleicht in der Balance halten. Und wenn, das ist meine Theorie, wenn jemand älter ist und sich auf eine neue Stelle bewirbt, und dann vielleicht auch noch der Kontext gegeben ist, wurde irgendwie nicht gekündigt oder das Unternehmen gibt es nicht mehr, dann wird er ja auch schon eine Motivation haben, Power zu geben und was zu machen und irgendwie einen Schritt weiter zu gehen. Und ich kann nur sagen, zumindest aus meinem Umfeld, die älteren Mitarbeiter, die ich so kenne, also die geben ja sowas von Power und sind sowas von ambitioniert und tragen so viele wichtige Dinge in diesem Unternehmen. Und deswegen, also für mich ist es eher auch wirklich das Thema, dass man einfach umdenken muss. Und auch das, was Claudia sagt, so wir können uns ja der Demografie in Deutschland jetzt auch nicht, einfach können wir nicht die Augen zumachen und sagen, ja egal, ich will trotzdem junge Leute einstellen. Funktioniert
ja halt nicht. Man muss auch noch mal ganz kurz wieder in die handwerkliche Branche schauen. Ne? Thema auch gesundes Altern. Das hatten wir vorhin nur ganz kurz angeschnitten. Das ist ja meistens, sind es ja mittelständische Unternehmen, die eben solche Leute beschäftigen. Aber ganz egal wer, es geht ja darum, wie kann ich jemanden wirklich ein gesundes Arbeitsleben bis zum Renteneintritt bescheren? Welche Maßnahmen kann ich ergreifen? Weil das sind ja auch die, die früher kaputt sind, ne? Ganz einfach gesagt. Bei uns ist es der Schreibtischstuhl, der vielleicht, also ergonomisches Arbeiten, wir müssen mal stehen und so. Also ich möchte auch nur mal daran erinnern, wir denken schon daran, dass wir das nicht nur in unserer privilegierten Bürostuhlblase betrachten wollen, sondern Frühverrentung ist ein großes Thema in Deutschland, wird heiß diskutiert, ne? Also nicht umsonst Schwarz-Rot thematisiert jetzt oder plant jetzt diese Aktivrente, ne? Dass bis 2000 Euro Gehalt dann auch eben steuerfrei sein soll. Da sollen auch nochmal externe Anreize geschafft werden. Aber das Thema ist ja viel mehr, können diese Menschen überhaupt noch über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten? Und da sehe ich jetzt auch von Unternehmen nicht die Initiative, in Sachen Bewegungslehre und mentaler Gesundheit jemanden so in Schuss zu halten, dass unsere Wirtschaft halt eben von seiner Erwerbstätigkeit langfristig profitieren kann, sowohl in unserem Segment als auch in den anderen. Ne?
Ja. Ist ja auch die Frage, das ist bestimmt auch ein Thema, was auch sehr schnell sehr politisch wird, in dem Sinne, dass dann vielleicht auch staatlich da Dinge gefördert werden müssen oder Budgets, Etats frei gemacht werden müssen, damit Unternehmen das auch ermöglichen können. Also ich glaube natürlich, wir sprechen ja immer viel darüber, jeder Einzelne kann was tun, aber manchmal ist es ja auch einfach gerade in KMUs eine Kostenfrage. Ja, kann ich jetzt irgendwie diese Workshops machen zu, wie hebe ich richtig oder Gesundheitsprävention etc.? Das ist manchmal einfach eine Kostenfrage. Frage. Und wenn dann natürlich nicht Budgets von Krankenkassen oder Regierungsseiten freigegeben werden, um das zu unterstützen, dann wird das erstmal depriorisiert, was ich auch verstehen kann. Aber das ist ja ein Thema, das kann man manchmal auch nicht nur im Kleinen lösen. Ich würde auch dann nicht immer böse Unternehmen sagen, sondern das sind auch Themen, die politisch einfach angegangen werden.
Also das ist ja das Schöne dann auch an einer Demokratie, an so einem funktionierenden System. Sie können Impulse liefern. Wir biegen auf die Zielgerade ein und wollen euch ja unsere drei Schwerpunkte an die Hand geben, die euch heute bereichern sollen. Caro, ich trage vor, du kommentierst. Mein erster Punkt war, dass Diskriminierung in der Sprache anfängt. Das müssen wir auf jeden Fall bedenken und auch ablegen. Also ne, erfahrener Gaul, altes Eisen, alter weißer Mann. Da steckt Altersdiskriminierung drin und ja, dann wir müssen mit den Stereotypen brechen. In gewisser Weise, ne? Also wenn da irgendwer natürlich aus diesem Privileg heraus eines alten weißen Mannes flext, wie die junge Generation sagen würde, dann ist es vielleicht angebracht, aber ja, drüber nachdenken. Zweimal. Dann Punkt Gesundheit. Ist total erforderlich, dass sich Unternehmen, wir haben es eingangs gehört, nur 41% geben Maßnahmen zur Gesundheitsförderung rein. Viel zu wenig, viel zu wenig. Also wir brauchen eine positive Bewegungslehre. Ich habe selber ja im Lehramt auch Sport studiert und ich weiß, wie wenig Sport die Kids machen müssen. Da fängt es schon an, ganz klar. Ich sehe im Berufsleben jetzt keine positive Tendenz, dass man da so eine Awareness schafft. Auch da nochmal Stichwort natürlich Skandinavien. Das hatte Claudia auch erwähnt. Das ist eine ganz andere Beziehung zu Bewegung, ne? Zu bewegten Pausen, wie auch immer. Also die Bildschirmbrille steigert die Lebenserwartung nicht. Und es scheint auch wichtig zu sein, dass Unternehmen begreifen müssen, dass in älteren Erwerbstätigen auch noch ein riesiges zeitliches Potenzial liegt. Mal ganz zu schweigen von dem, was sie eh schon mitbringen. Also müssen uns nicht nur, weil es die Situation mit den Fachkräften, ja gerade in manchen Sektoren wie Verwaltung oder so, jetzt zulässt, uns öffnen für eben diese Zielgruppe, sondern einfach, weil sie es verdient hat und weil ja auch keiner, auch kein 57-jähriger Ingenieur nach der Pandemie auf irgendeinen Job warten muss, nachdem er 120 Bewerbungen geschrieben hat. Aus welchem Grund?
Check, 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 kann ich nur hinter das, die Zusammenfassung machen. Ich glaube auch da, ich bin ja immer einfach ein Riesenfan, auch schon im Kleinen anzufangen. Und da kann ich doch jedem nur mitgeben, das Kopfrechengehirn, wenn man sich Bewerbungen anschaut, einfach auszuschalten. Macht es doch so, tut so, als wenn ihr nie Kopfrechnen gelernt hättet. Schaut euch vielleicht die Erfahrungen dahinter an. Manchmal ist es auch nicht relevant, ob jemand vielleicht nur 3 Jahre bei dem Unternehmen war, 3 Jahre bei dem anderen. Einfach da so ein bisschen offener direkt schon ranzugehen und nicht irgendwelche Alter dort auszurechnen, das hilft nicht. Und Nummer 2, nochmal diese Prämisse von Mentorship hervorzuheben, was mir einfach unglaublich wichtig ist, weil ich es selber erlebt habe und weiß, welche Kraft dahinter steckt. Und einfach da auch als Unternehmen anders zu denken und auch als Personaler, wenn man die Personalplanung macht, hat man ja die Möglichkeit, das zu steuern und das mit einzufaktorieren und vielleicht zu sagen, okay, vielleicht dort 2 Mitarbeitende weniger, aber dafür irgendwie einen Seniorigen und da einfach dann nochmal drauf zu schauen, dass die Produktivität wahrscheinlich gar nicht runtergehen wird und das einfach auch in der Personalplanung mitzusteuern. Da kann jeder was machen und ich kann nur sagen, liebe Boomer, auch wenn natürlich da viele gemeine Dinge auch gesagt werden, für mich haben viele Boomer einen besonderen Platz, weil es einfach großartige Mentoren waren und mich in meinem Karriereweg als viel zu junge Frau auch unterstützt haben. Und dementsprechend kann ich da nur sagen, anders denken und holt euch die Mentoren in die Unternehmen rein.
Shout out an die älteren Beschäftigten.
Ja, bitte. Danke an meinen Mentor.
Damit schließen wir die Folge heute. Caro, viel Spaß in Amsterdam.
Dankeschön, viel Spaß in Düsseldorf. Ich winke dir dann rüber aus dem
aus einer Westen. Gracht.
Opa, so. Ja, aus einer
Gracht. Sehr gut. Gracht. Macht's gut. Bleibt neugierig.
Vielen Dank. Hi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.